Wir haben das Thema dieser Exerzitienwoche von hinten her aufgerollt, nämlich mit der Frage, was ist Glauben, was erwarten wir uns von Glauben, was erwartet sich Gott, und heute kommt der Beginn dieses Schriftwortes, was tust du, damit wir glauben. Diese Frage ist eingebettet in die sogenannte Brotrede bei Johannes. Die Juden kommen nicht so richtig klar mit dem, was Jesus sagt und macht, und beziehen sich darauf, ja, also unsere Väter in der Wüste, die haben das Manna gegessen und deswegen konnten sie glauben, weil sie daran gesehen hat, wie Gott für sie sorgt. Und die Frage hinten nachgeschoben, was tust du für uns, damit wir glauben können? Also, wie wir schon festgestellt haben, eine Erwartungshaltung. Ich möchte was sehen, da soll was rausspringen, da soll was Profit dabei sein, sonst wozu sonst glauben? Mit der Frage, was tut Jesus, was tut Gott für uns, damit wollen wir uns heute mal ein bisschen näher befassen. Was tut Gott? Muss man auch wieder mit dem Rückspiegel betrachten, was hat er schon alles getan? Denn wenn wir erkennen, was hat er schon getan in unserem Leben, dann können wir auch die Gegenwart besser begreifen und sehen, was tut er jetzt, in der Hoffnung, was tut er künftig. Und die Antwort auf die Frage, was tut Jesus, was tut Gott für uns, das hängt mit unserer Wahrnehmungsfähigkeit ab und mit der Bereitschaft, etwas wahrzunehmen. Was ich nicht sehen will, sehe ich gar nicht. Wem ich nicht zuhören will, dem verstehe ich auch nicht. Was mir nicht schmecken will, das schmeckt mir auch nicht. Aber wo ich offen bin, wo ich diese Wahrnehmung erstmal grundsätzlich auf Empfang gestellt habe, da erkenne ich dann auch, was Gott tut. Und dann fällt es nicht mehr ganz schwer zu erkennen, was hat Gott für mich getan? Was hat Gott für mein Sein getan? Logisch, er hat mich in die Welt gesetzt. Das ist das Erste. Vielleicht ist das auch erstmal das Wichtigste, dass wir überhaupt leben. Seit ich vor ein paar Wochen meine Herzprobleme da hatte, da war mir klar, ja, tatsächlich, jeder Tag ist ein Geschenk. Ich könnte auch genauso gut nicht. Über die Hälfte der deutschen Bundesbürger stirbt an Herz-Kreislauf-Geschichten. Und die geht ganz schnell. Also da ist man ohne langes Leiden wie beim Krebs, ratzfatz ist es zu Ende. Und die Tatsache festzustellen, danke, lieber Gott, ich bin aufgewacht heute Morgen. Es ist ein zusätzlicher Schöpfungstag für mich, in dem ich schöpferisch sein kann, weil Jesus mir mein Leben für heute schöpferisch geschenkt hat. Er hätte es auch nicht tun können. Also, was tut er für mich? Allein die Tatsache, dass ich ihm danken kann, heißt, dass ich noch lebe. Wenn man nicht mehr danken kann, dann lebt man vielleicht gar nicht mehr. Im Himmel wird nur gedankt und in der Hölle überhaupt nicht. Also merkt man schon, auf welcher Seite man steht. Wir haben jetzt noch die Wahl, zu danken oder nicht. Und das ist immer besser, Danke sagen zu können für unser eigenes Leben, was jeden Tag etwas Neues ist. Also erkennen, was Gott tut für mich. Und dann alle Geschenke im Laufe des Tages annehmen, als an mich adressiert. Ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht, wenn Sie Post bekommen oder ein Paket an der Haustür abgeliefert wird, dann lesen Sie Ihren eigenen Namen als erstes und dann gleich, von wem kommt es. Ne? Ist ja klar, dass mein Name draufsteht, sonst wäre es bei mir nicht angekommen. Aber man liest erstmal, ist es denn für mich? Ne? So, bin ich gemeint? Von wem? Und so. Ne? Also, was tut Gott für mich? Welche Geschenke sind an mich adressiert? Und der zweite Schritt, der dann folgt in dieser Wahrnehmung dessen, was Gott macht, was tut er für andere Menschen? Was schenkt er den anderen und wo baut er mich da ein in diese Geschenkidee, dass ich ein Stückchen von dieser Liebe Gottes überbringe, dass ich an der Freude der anderen teilhabe, am Schmerz der anderen teilhabe, mich mitfreuen kann mit den anderen, die für etwas zu danken haben. Ganz besonders ist es spontan und selbstverständlich bei Familienfesten. Da freut man sich mit der Familie mit den Geburtstagen oder weiß nicht, welchen Festtagen, die es da zu feiern gibt, Taufen, Geburt und eben auch Sterbefälle. Man nimmt Anteil. Also diese Wahrnehmung, Gott hat mich da eingesetzt in dieses Mosaik von Geschenken Gottes, dass ich ein Geschenk für die anderen sein kann. Also das ist auch so eine Besonderheit. Wir sind nicht nur Empfänger von Geschenken. Wir müssen uns auch selber als Geschenke verstehen, so wie wir uns gegenseitig als Geschenke verstehen. Deswegen sagte ich am ersten Tag, als wir zusammenkamen, dass wir hier so in dieser Runde sind, ist nichts Zufälliges, sondern Gott hat jeden ausgesucht von uns, dass er einen Beitrag, eine Präsenz, ein Stück Atmosphäre, ein Stück von diesem Charisma, was jeder mitbringt, hier für alle zur Wirkung kommen lässt. Also erkennen, was Gott tut für mich, für andere Menschen und was Gott in der Schöpfung tut. Das ist natürlich besonders schön und leicht im Frühling, wenn wieder Leben kommt. Jede Blume hat er gemeint, dass die blühen soll. Aber die blüht ja nicht für sich. Die blüht für mich, für jeden von uns. Also er meint uns mit der Schönheit dieser Schöpfung, die er für uns gemacht hat. Die Erkennung seines Wirkens führt zur Gotteserkenntnis. Wir erkennen, was das für ein Gott ist. Nämlich der Gott, der einfach da ist und mit ihm alles Schöne und Gute, was an uns adressiert ist. Diese Gotteserkenntnis, die führt zum Glauben. So steht es beim Propheten Hosea im 6. Kapitel. Gotteserkenntnis führt zum Glauben. Bei Paulus lesen wir, es ist eine Gnade zu glauben, glauben zu können. Stimmt. Und wer bekommt diese Gnade? Nur ein paar wenige Auserwählte, weil wir so toll sind. Gnaden sind grundsätzlich an alle Menschen adressiert. Nur dummerweise sind nicht alle zu Hause, wenn sie ankommt. Sind nicht bei sich. Sind nicht auf Empfang, wenn die Gnade kommt, wenn sie kommen möchte. Also Gottes Gnade ist etwas, was für alle da ist, aber nicht alle öffnen sich dieser Gnade. Nicht alle sind auf Empfang, nicht alle können aus irgendwelchen Gründen diese Gnade wertschätzen. Wenn man schon mal eine gute Erfahrung mit einer Gnade Gottes gemacht hat, mit einem besonderen Geschenk, dann hat man so ein Gefühl, es ist doch was Gutes, was Gott uns tut, auch wenn es im Moment kratzt oder, oder uns zuwider ist oder uns jetzt gar nicht in den Kram passt und so viele Warums kommen können. Aber je mehr wir uns auf die verschiedensten Gnaden Gottes einlassen, umso mehr kommt die Gewissheit, er möchte mir ein Stück seiner unendlichen Liebe zuteil werden lassen. Und für diese Geschenke und Gnaden, die wir erhalten, das tut er nämlich für uns, dafür können wir Gott danken und ihn loben dafür. Und mit diesem Lob Gottes hat es ja was Besonderes auf sich. Nämlich man könnte sagen, Gott hat es ja gar nicht nötig, dass er von uns gelobt wird. Er ist ja so groß und so überragend und so in der Herrlichkeit. Was soll da so ein kleines Menschenlob? Es stimmt und es stimmt nicht. Es stimmt, was seine Größe betrifft. Die ist wirklich unermesslich. Aber es stimmt nicht, dass Gott dieses Lob nicht braucht. Er braucht es, weil wenn wir Gott loben, dann haben wir uns geöffnet und öffnen uns weiter. Denn dann ist es eine Wertschätzung dessen, was Gott für uns macht. Es ist wie bei einem Kind. Wenn man dem was schenkt und es sagt nicht Danke, na, da überlegt man sich das nächste Mal genau, ob der das überhaupt zu schätzen weiß. Wenn er das nur auch weg, dann sage ich mir, Moment mal, also hier komme ich nicht so gut an. Ne? Und deswegen sagt die Mutter, wie sagt man? Dann weiß der Schenkende, aha, er hat sich gefreut. Kann das nächste Mal wieder passieren, dass ich wieder ein passendes Geschenk finde, freut er sich wieder. Und dieses System des Lobes und des Dankes übertragen auf Gott funktioniert ganz genauso. Wenn wir nicht loben und danken, dann sind wir nicht offen und dann können wir auch das nicht wahrnehmen, nicht annehmen, was Gott uns künftig schenken möchte. Ach, das ist wieder sowas. Und damit ist schon wieder Ende der Durchsage, ne? Wenn es schon wieder sowas ist. Aber Gottes Geschenke sind immer neu, immer überraschend und immer was Schönes. Also wir loben zu wenig, wir danken zu wenig. Deswegen kam eine gute Idee auf für heute Mittag, einen Lobpreis am Strand zu machen, um 2 Uhr. Wer möchte, es gibt genug zu lobpreisen. Wo? Direkt da am der großen Tee. Okay. Gut. Und wenn wir auf den Geschmack gekommen sind der Gaben Gottes, dann sind wir unersättlich. Dann sind wir schon so durchdrungen von dem, was Gott durch uns und mit uns und in uns macht, dass wir immer mehr haben möchten. Es ist nicht nur so, dass der Spruch, der bekannte Spruch im Umlauf kommt, wenn Gott bei der Arbeit erwischt, dann schickt er gleich noch eine. Sondern wenn Gott beim Loben erwischt, dann gibt er gleich noch einen Grund zu loben. Das ist die Konsequenz. Also, für mich ist der Himmel eine reine Notwendigkeit. Wir brauchen eine Ewigkeit, um Gott für alles zu danken, seine Größe und sein Wirken und seine unermessliche Güte zu erkennen und zu lobpreisen. Dazu braucht es eine Ewigkeit dazu. Und es ist nicht so platt, wie es in diesem doofen Lied heißt, der Bayer im Himmel, Luja Sohe und so. Das ist eine reine Persiflage, eine ganz üble Karikatur. Es stimmt schon, nur der hat keine Lust zu loben. Und deswegen kommt es so rüber. Aber tatsächlich, wenn wir das Wirken Gottes erkennen, dann kommt uns gar nicht in den Sinn, nicht zu loben und zu danken. Also, wir brauchen die ganze Ewigkeit für die Beschauung Gottes und kommen an kein Ende, denn Gott ist der ewig Größere. Wer was von ihm entdeckt haben, ja, er ist ja noch größer. Und er ist der ewig Neue. Das wird nicht langweilig im Himmel, weil es immer was Neues gibt. Und so ist Gott auch der ewig Überraschende. Denn jedes schöpferische Tun, was vorher nicht da war, ist eine Überraschung, weil es eben bisher nicht gegeben hat. Und Gott ist so groß, dass er alles Bisherige sterben lassen kann, um es im Neuen wieder auferstehen lassen zu können, was noch größer und noch herrlicher ist. Im Himmel wird nicht gestorben, sondern da bleibt alles, hat alles Ewigkeitscharakter. Hier auf der Erde sind wir begrenzt. Wenn Menschen nicht sterben würden, da würden wir uns heute schon alle auf die Füße rumtreten, weil es zu viel sind. Also, und trotzdem hat Gott keinen Menschen, der je gelebt hat, vergessen, weil die Auferstehung in einer Weise sein wird, die wir jetzt noch nicht fassen können und die das je Größere Gottes sichtbar macht. Also die Frage der Menschen damals an Jesus, was tust du, welches Zeichen tust du, hat den Unterton, was haben wir von dir jetzt? Was nutzt uns deine Botschaft, was nutzt uns dein Tun? Werden unsere Erwartungen erfüllt? Also diese Erwartungen an den Messias, dass er die Römer vertreibt und alles sowas. Also es ist ein Kuhhandel, der da drunter steckt, unter dieser Frage, was tust du jetzt für uns? Ne? Und da heißt es in Johannes 6,31, unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Stellt sich jetzt an dieser Stelle die Frage, waren die Menschen, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind die zum Glauben gekommen wegen des Mannas, weil sie was zu essen hatten? Oder aufgrund einer Gotteserkenntnis, so wie sie der Mose auf dem Berg hatte, auf dem Sinai, der in Gottes Angesicht gewesen ist und mit ihm gesprochen hat? Ich habe in diesen Tagen eine Nachricht gekriegt von jemand, ich kann nicht an Gott glauben. Es ist bitter, wenn so etwas jemand schreiben muss. Aber ich habe trotzdem Zweifel an diesem Satz. Ich glaube diesem Satz nicht. Der oder die glaubt nicht so, wie sie gerne glauben möchte. Aber der Glaube hat eben viele Schattierungen und viele Ausdrucksformen. Und selbst wenn es nur eine Sehnsucht ist, ist es schon Glaube. Auch wenn sie nicht greifbar ist, auch wenn sie noch nicht erfüllt ist. Aber allein die Sehnsucht, und die steckt in jedem Menschen drin, die ist schon eine Grundvoraussetzung für Glauben. Und ich würde schon sagen, diese Sehnsucht, die eine Erwartung ist, ich warte, bis Gott sich mir zeigt, bis ich es konkret spüren, erfassen, wahrnehmen kann, das ist für mich schon Glaube. Also von daher auch für uns, wenn es Wüstenzeiten in unserem geistlichen Leben gibt, wo wir nicht beten können, wo wir uns nicht sammeln können, wo wir keine Lust zum Meditation und Betrachtung haben, wenn uns Gottesdienst nicht viel gibt und so. Solange wir die Sehnsucht im Herzen haben, ist noch alles in Ordnung. Wenn die Gleichgültigkeit eingezogen ist, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Also bewahren Sie sich zumindest die Sehnsucht, wenn schon nicht die Erfüllung. Wir im menschlichen Leben, wir sind Wesen, die einer ständigen Veränderung unterliegen. Aber die Sehnsucht sollte sich nicht verändern. Also, was tust du für uns? Klingt nach Kuhhandeln. Wir wollen auch zu essen, wie unsere Väter, dann glauben wir auch an dich. Und eigenartigerweise war ja diese Brotrede nach der ersten Brotvermehrung, nach dem ersten Brotwunder. Und dann war es aufgegessen, dann fragten sie ja, was ist jetzt? Wo kommt der Nachschub her? Was tust du jetzt für uns? Und da sagt Jesus, so funktioniert das nicht bei mir. Also die Juden haben damit gerechnet, irgendwas muss jetzt noch kommen. Und diese Berechnung, dass was kommen muss, dass Gott unsere Wünsche erfüllen muss, die zieht sich ja durch die ganze Antike durch, bis hin zu den 12 Aposteln. Nicht nur, dass der Petrus fragt, wir haben alles verlassen und nun, was haben wir jetzt davon? Was ist der Lohn? So, rück mal raus. Petrus fragt es, ne? Nicht so ein Judas. Judas hatte auch eine Erwartung. Er hat gedacht, okay. Der war ja von dieser aufständischen Partei, die den Messias erwartet haben, und zwar diesen Messias, den biblischen, der auf den Tisch haut und die Römer rausschmeißt und Recht und Ordnung streng nach Bibel wiederherstellt. Und das hat er sich von Jesus erwartet. Jesus ist die Charismatische, mag er auch Sohn Gottes sein, jedenfalls er schafft's. Das war das Kalkül von Judas und das ist leider nicht aufgegangen für ihn. Aber tendenziell ist es einfach so in Menschen drin und die Frage, die der Petrus gestellt hat, was haben wir jetzt davon? Wir haben alles verlassen für dich. Und Jesus gibt zur Antwort, ja, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Mit der Antwort hätte Petrus bestimmt nicht erwartet. Er wollte ja gleich was. Also, da muss ja zumindest, so wie die beiden Söhne des Zebedäus, wo die Mutter kam und sagt, also links und rechts neben dir, wenn du dein Reich aufbaust. Ne? Also wenn du hier, wir haben schon 2 Stellvertreter für dich. Hat auch nicht funktioniert. Also dieser Glaube an Jesus, der ist ja, obwohl sie jeden Tag mit ihm zusammen waren und alles Mögliche von ihm gehört haben, die Erwartungshaltung, die ist offensichtlich nicht rauszukriegen aus unseren Köpfen. Wenn er uns nicht hört, dann bete ich auch nicht mehr. Aber solche Schüsse gehen nach hinten los, weil wir uns dabei nichts Gutes tun. Wir verpassen die Wahrnehmung seines Wirkens, das anders ist, als wir uns erwarten. In den ganzen Streitgesprächen, die wir jetzt in diesen Tagen im Johannesevangelium lesen, im Evangelium, da kommt immer wieder so diese Grundanfrage an Jesus raus. Woher hast du deine Legitimation? Was tust du? Und Jesus bei allem immer wieder sagt, ihr seid offensichtlich nicht von Gott. Ihr habt nicht das Wirken Gottes vor Augen, sonst würdet ihr den Abraham verstehen und die Schriften alle verstehen, denn die deuten alle auf Jesus hin. Also die Menschen haben damals alles, was Jesus erzählt hat, nicht hören und verstehen wollen, weil sie andere Interessen hatten. Die wollten gleich, um es nüchtern zu sagen, Barcash, die wollten gleich gucken, was kommt da raus dabei für uns. Denn hätten sie Jesus geglaubt, dann hätte das für ihr Leben Konsequenzen gehabt. Man kann nicht Jesus zuhören und das annehmen und genauso weiterleben wie vorher. Das geht nicht. Also Jesus zu hören und zu verstehen, Professor Zulehner sagt, da begibt man sich in Gottes Gefahr. Also es ist gefährlich, sich auf Gott einzulassen, weil das verändert das eigene Leben. Dann ist man nicht mehr der eigene Herr, wie man in der deutschen Sprache so sagt. Also Gottes Gefahr, sich der Gottesgefahr aussetzen und versuchen zu verstehen und versuchen zu wahrzunehmen und zu glauben. Und an anderer Stelle heißt es bei Matthäus, sagt Petrus, du weißt, dass wir alles verlassen haben und dir nachgefolgt sind. Was werden wir dafür bekommen? Und Jesus erwiderte ihm, Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Fernziel. Und dann kommt doch noch was, was in den Ohren der Jünger gut geklungen haben muss, nämlich, und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben noch dazu. Noch Wünsche? Also es ist ein Kennzeichen des Wirkens Gottes, dass er bei uns angekommen ist, dass seine Gaben bei uns angekommen sind, dass es Hundertfache sich in irgendeiner Weise einstellt. Und wenn es nur das Doppelte erstmal ist, wir können ja auch mal klein anfangen, aber die Perspektive, er geizt nicht mit Geschenken. Und er hat uns, er gibt uns immer mehr, als wir in unserem Korb da auffangen können. Da kommt ihm gleich so ein Schwall und dann, wir schaffen es nur begrenzt aufzunehmen und das andere ist halt dann daneben, kommt später oder ein andermal. Aber es geht immer um das Hundertfache. Also die Frage, die sich stellt bei den Juden, was tust du, dass wir an dich glauben können? Am besten ist, wir haben das Hundertfache im Blick und ermöglichen Gott, dass er uns dieses Hundertfache schenken kann. In allem. Das Hundertfache erhalten und das ewige Leben. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns mit deinen Gaben und Geschenken überhäufst. Überhäufen möchtest. Gib uns die Bereitschaft, die Offenheit für alles, was du uns schenkst. Ja, es sind manchmal auch Geschenke, die wehtun können, aber sie kommen von dir und sind deswegen reine Liebe. Hilf uns, in deiner Liebe zu bleiben und dankbar zu sein für alles. Ob wir es so erwarten oder nicht, Wir wollen dich dafür loben. Jetzt und in Ewigkeit.
Amen.